Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am heutigen Sonntag, dem drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. In 3 Wochen ist schon erster Advent. So schnell geht's voll. Der Wochenspruch, der über dieser Woche steht, ist ein Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, heute ist ein solcher Gnadentag, an dem Menschen das Heil finden dürfen in Jesus Christus. Und auf ihn und auf sein Wort wollen wir uns jetzt auch in dieser Stunde ausrichten und miteinander das Lied singen unter der Nummer 285 in unserem grünen Liederbuch. Jesus, wir sehen auf dich. 285. Ich bete noch zum Anfang. Herr Jesus, das ist so gut, dass wir jetzt auf dich sehen dürfen, dass wir wegsehen dürfen von all dem, was uns vielleicht niederziehen und traurig machen will, und hinschauen auf dich. Und dass wir auf dich hören dürfen, weil dein Wort ein lebendiges Wort ist, das uns jetzt ganz persönlich ansprechen will. Und danke, Herr, dass uns dieses Lied auch daran erinnert hat, dass wir Wartende sein dürfen, dass du wiederkommen wirst, so wie du es verheißen hast, und dass wir einmal bei dir sein werden. Danke, Herr, dass wir uns trösten können und dürfen mit diesen Worten und dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du unser Hören und unser Reden segnen willst. Vielen Dank dafür. Amen. Ist mit der Lautstärke gut? Ja? Okay. Nicht? Höher. Noch höher. Also größer kann ich mich nimmer machen. Es gibt sogenannte Jugendthemen. Das sind Themen, die junge Leute interessieren, die meist das Leben betreffen, das noch vor ihnen liegt. Es gibt auch gesellschaftspolitische Themen, die unsere Zeit mit sich bringt und mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Es gibt auch Tagesthemen, die meist bestimmt sind durch irgendwelche Katastrophen oder Unglücksfälle. Und es gibt Themen in unserem Leben, die wir gerne hinausschieben, weil wir lange Zeit denken, sie betreffen uns gar nicht. Unser heutiges Thema ist ein solches Thema, das manchmal schneller als uns lieb ist zu unserem Thema werden kann. Vor einiger Zeit beschäftigten wir uns einmal in einigen Bibelstundenkreisen mit Psalm 90. Und Psalm 90 ist auch der Wochenpsalm, der über dieser Woche steht. Psalm 90 ist ja ein Gebet Moses. Und wir wollen jetzt die ersten 12 Verse dieses Psalmes einmal miteinander sprechen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost, und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, ich muss Ihnen gestehen, dass mich die Aussagen über die Vergänglichkeit unseres Lebens in diesem Psalm bis heute sehr betroffen machen. Psalm 90 ist der älteste Psalm im Buch der Psalmen und er entstand im Herzen Moses während der Zeit der Wüstenwanderung seines Volkes. Ich habe mich zunächst gefragt, was war eigentlich der Hintergrund dieser langen und beschwerlichen Reise? Wir erinnern uns sicher an die 12 Kundschafter, die im Auftrag Gottes das verheißene Land auskundschaften sollten. Nur 2 von ihnen, Josua und Kaleb, kamen zurück und berichteten nach ihrer Rückkehr positiv. Die anderen 10 Botschafter machten in ihrem Bericht das Volk verzagt. Stimmen wurden laut: Ach, dass wir doch in der Wüste gestorben wären. Oder noch in dieser: Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären. Oder noch in dieser Wüste stürben. Und darauf antwortet ihnen Gott: Ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Alle Männer ab 20 Jahren, die sich geweigert hatten, Gottes Verheißungen zu trauen und das verheißene Land einzunehmen, sollten nun in der Wüste umkommen. Nur die Kinder wurden von dem Gericht verschont und auch Josua und Kaleb waren vom Gericht Gottes ausgenommen. Ein wenig können wir vielleicht erahnen, was sich in diesen 40 Jahren in der Wüste zugetragen haben muss. Wie viel Leid und wie viel Trauer es in den Familien gab. Wie viele Gräber auf dem Weg. Und wie viel Abschied nehmen und zurücklassen müssen von nahen Angehörigen. Und wie viele Kinder in dieser Zeit ihre Eltern verloren. Und auch wie viel Auflehnung und Murren gegen Mose und gegen Gottes Gericht. Dieser Hintergrund steht hinter den Worten Moses. Mose schaut hier zurück auf eine ganze Generation, die ihr Leben lassen musste, weil es ihnen am Vertrauen zu Gott mangelte. Aber er schaut auch nach oben. Er betet. Sonst wäre er vielleicht schwermütig geworden angesichts so massiver Erfahrung von Vergänglichkeit und Sterben. Er schaut hinauf zu einem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und bei dem er Trost und Hilfe findet. Und auch wir wollen mit den Worten Moses hinaufschauen zu einem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer das mit Mose sagen kann, der hat einen offenen Fluchtweg zum Allerhöchsten im Gebet, und zwar für und für. Das heißt zu jeder Zeit und für alle seine Anliegen und Probleme. Er kann sich immer wieder dann auch abwenden von seinen Nöten und von seinem Versagen hin zu dem, bei dem er sich bergen kann. Und bei diesem ewigen Gott holte sich Mose Kraft und Mut und Weisheit und Hilfe für die Anforderungen seiner Tage. Und zu ihm nahm er auch täglich seine Zuflucht. Dieser ewige Gott war, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Und er bleibt, auch wenn die Erde einmal nicht mehr ist. Er bleibt derselbe in allem, was sich verändern wird. Und ich würde jetzt einfach gern an dieser Stelle ein Lied mit Ihnen singen von Manfred Siebald. Ohne Anfang, ohne Ende bist du Gott und doch wirst du ganz klein. Sie sehen es vorne an der Leinwand. Dieser ewigen Existenz Gottes wird in den Versen 3-6 die Vergänglichkeit des Menschen gegenübergestellt. Und wir werden bei diesen Versen erinnert an 1. Mose 3, Vers 19, wo Gott dem Adam sagt: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Was ist also der Mensch? Das wird uns hier bewusst. Staub, nur ein Häuflein Staub, das Gott einst zu einem Leib geformt hat, dass wir eine Zeit auf dieser Erde leben durften, um zu seiner Zeit dann wieder zum Staub zurückzukehren. Die ganze Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Menschen zeigt sich in diesem einen Vers. Ein Wort hat uns geschaffen und ein Wort wird uns wieder wegnehmen, lässt uns wieder zu Staub werden, wenn Gott es befiehlt. Und was bilden wir uns oft auf unser Leben alles ein? Auf uns und unsere Leistungen. Und vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass Mose hier betet: Du sprichst. Gott spricht. Und was er sagt, das geschieht. Gott ist in jedem Fall der Handelnde. Und keiner von uns stirbt einmal an einem unabwendbaren Schicksal oder an einer Krankheit, sondern Gott ist es, der uns das Leben gab. Und Gott ist es auch, der den Zeitpunkt unseres Todes bestimmt. In Gottes Augen sind 1000 Jahre wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Merken wir, wie völlig anders Gottes Zeitrechnung ist? Wenn jemand von uns 80 oder 90 oder gar 100 Jahre alt geworden ist, dann kommt uns das doch schon unheimlich lange vor. Und wenn wir uns dann noch überlegen, was in solchen Jahrzehnten allein an technischem Fortschritt und an persönlichen Ereignissen alles drin lag. Und doch ist ein so langes Leben nur wie ein Hauch. Wie ein Schatten sind seine Tage. Für Gott sind 100 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit nur wie ein kleiner, winziger Punkt, im Grund wie ein Nichts. In Vers 5 und 6 veranschaulicht Mose dann in verschiedenen Bildern die Kürze unseres Lebens. Der Tod kann unser Leben so plötzlich und so unerwartet und so schnell fortreißen, wie ein Sturzbach einen Strohhalm wegspült. Und da wird unser Thema, von dem wir am Anfang einmal sagten, dass es so weit weg noch von uns sein kann, plötzlich ganz aktuell für uns. Keiner von uns weiß, wenn er morgens aus dem Haus geht, ob er abends noch am Leben ist. Du reißt die Menschen hinweg. Sie verschwinden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. Ein anderes Bild für unser Leben ist das Gras, das am Morgen noch blüht und am Abend schon verdorrt ist. Unser Leben wird in seiner Vergänglichkeit hier mit diesem kümmerlichen Gewächs verglichen. Nicht mit einem Baum, auch nicht mit einer sonstigen tollen Pflanze, sondern mit dem kümmerlichen Gras. Am Morgen grünt und sprost es noch. Da können wir uns noch bester Gesundheit erfreuen. Und am Abend kann schon alles ganz anders aussehen. Was bedeutet das für uns? Vielleicht würde der eine oder andere sagen, das frustriert mich total. Warum mühe ich mich dann so ab in meinem Leben? Aber bedeutet's nicht viel mehr, angesichts dieser Tatsache dankbar zu leben, einen Tag um den anderen auch ganz bewusst zu leben und unsere Zeit nicht mit Unwichtigkeiten zu vergeuden? Jemand sagt, die eifrigsten, klügsten Schüler in der Schule des Lebens sind diejenigen, die begreifen, dass die Klingel zum Unterrichtsende dann läutet, wenn sie es am wenigsten erwarten. Die klügsten Schüler in der Schule des Lebens sind diejenigen, die begreifen, dass die Klingel zum Unterrichtsende dann läutet, wenn sie es am wenigsten erwarten. Und deshalb betet Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir kommen zu einem dritten Abschnitt. Die Verse 7 bis 10 sprechen von der Sündhaftigkeit des Menschen. Und aus diesen Versen erfahren wir auch den Grund für die Vergänglichkeit des Menschen. Wegen seiner Sünde steht der Mensch unter dem Zorn Gottes. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. In seinem Zorn hatte Gott damals seinem Volk geschworen, dass sie nicht in die Ruhe des verheißenen Landes eingehen sollten. Mose denkt in diesen Versen an sein Volk in der Wüste und an die verkürzte Lebenszeit derjenigen Israeliten, die sich gegen Gott aufgelehnt hatten. Nicht nur ihre Tage, sondern auch ihre Jahre flogen vorbei wie ein einziger Gedanke, wie ein kurzes Gespräch. Es muss Mose unendlich traurig gemacht haben, eine ganze Nation in diesen Jahren, in diesen 40 Jahren dahinsterben zu sehen. Wie lesen wir diese Verse nun für uns, habe ich mich gefragt. Als geschichtlichen Bericht? Oder erinnern Sie uns daran, dass wir auch im Neuen Testament lesen, der Sünde Sold ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Und einige Kapitel vorher schreibt Paulus im Römerbrief, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Unter dieses Urteil fällt jeder Mensch seit dem Fall der ersten Menschen im Paradies. Und immer wenn wir am Grab eines Menschen stehen, werden wir daran erinnert. Und doch gibt es für uns einen Unterschied zur Zeit Moses. Jeder Mensch hat nicht nur eine irdische Lebenszeit vor sich, sondern auch eine Ewigkeit. Und wenn wir unsere kurze Lebenszeit dazu nützen, Gottes Gnadenangebot in seinem Sohn Jesus Christus für unser Leben anzunehmen, dann gilt, wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Pfarrer Hans-Jörg Bräumer hat gesagt, wer Jesus, dem Lebendigen und Auferstandenen, nachfolgt, weiß, am Ende des Weges steht Gott und mein Sterben ist ein Hineinsterben in Gottes Hand. In Vers 10 denkt Mose noch einmal über die Kürze oder über die Länge unseres menschlichen Lebens nach. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen diesen Vers auswendig und vielleicht sprechen wir ihn jetzt gerade auch mal miteinander. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 70 Jahre waren damals zur Zeit Moses die durchschnittliche Lebenserwartung. 70 Jahre sind im Grund eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Und doch kann auch in 70 Jahren unendlich viel drin liegen. Mose betet hier so, wie wenn 70 oder 80 Jahre es überhaupt nicht wert wären, genannt zu werden. Was waren sie schon? Wie schnell eilten sie vorüber? Was lag schon drin, worauf wir stolz hätten sein können? War es nicht alles nur Mühe und Arbeit? Viel Lärm um nichts? Lassen Sie uns auf diese Fragen antworten mit Liedversen von Marie Schmalenbach. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Ich möchte Psalm 90 noch einen neutestamentlichen Text gegenüberstellen, und zwar ein Wort von Paulus. Und ich lese dazu 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer irdischen Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns das Unterpfand als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum seufzen wir auch, darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Paulus beginnt hier ganz bestimmt, indem er sagt, wir wissen. Was dürfen wir denn wissen? Als erstes dürfen wir wissen und müssen wir wissen, dass wir auf Abruf leben. Paulus hebt die Aussagen in Psalm 90 nicht auf. Er ergänzt sie vielmehr durch weitere Bilder. Wir wissen, dass unsere irdische Zeltwohnung, unsere irdische Hütte abgebrochen wird. Eine Hütte ist ja in der Regel nichts Beständiges, nichts, was eine lange Lebensdauer hat. Holz verfault ja sehr schnell. Eine Hütte ist auch schnell aufgebaut und auch schnell wieder eingerissen. Sie bietet wenig Schutz vor Wind und Wetter, und von Isolierung und Wärmedämmung kann auch keine Rede sein. Wo Luther von Hütte spricht, heißt es eigentlich wörtlich Zelt. Ein Zelt kann man noch schneller aufbauen und auch ganz schnell wieder abbauen. So hinfällig. So kurzlebig ist unser Leben und unser Leib, so provisorisch, so wackelig, so baufällig. Über kurz oder lang werden wir nicht mehr sein. Wir wissen es. Und doch ist es oft noch so unwirklich. Mir geht's wenigstens so. Und wenn es da damit aus wäre, dann könnte uns das so beelenden, wie Mose, wenn er nur auf die Gräber in der Wüste geschaut hätte und nicht nach oben. Aber Paulus schreibt noch von einer zweiten Gewissheit, die uns helfen will, getrost weiterzugehen. Wenn unsere irdische Zeltwohnung einmal abgebrochen wird, dann haben wir ein Haus von Gott, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Menschen, die Jesus lieb haben, die ihm gehören, die wissen, wohin sie einmal gehen werden. Sie haben ein Ziel. Wir werden einmal bei dem Herrn sein, alle Zeit. Schon jetzt ist im Himmel für uns menschlich gesprochen ein Haus bereitet. Und Gott selber ist der Erbauer dieser Wohnstätte. Und diese Wohnstätte, die wird einmal ewig sein und stabil und fest und nicht dem Zerfall unterworfen. Trotz großer Glaubenszuversicht, die aus den Worten von Paulus spricht, verschweigt er aber auch nicht die Not, die mit dem Abschiednehmen aus unserem irdischen Dasein verbunden ist. Sterben ist schwer. Wie gerne würden wir es umgehen? Wie gerne würden wir lieber überkleidet, das heißt unmittelbar aus diesem Leben in die ewige Herrlichkeit übergehen, anstatt entkleidet zu werden, sterben zu müssen? Auch Paulus ging es da nicht anders als uns. Dieser Schritt durch das Tor des Todes ist schwer und wird uns vermutlich allen nicht erspart bleiben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt und uns zu sich holt. Vielleicht fragt sich jetzt jemand in unserer Mitte, können wir das wirklich alles so wissen? Ja, wir können das wissen, weil Jesus es seinen verzagten und traurigen Jüngern und auch uns in seinen Abschiedsreden so gesagt hat. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und das Zweite, warum wir es wissen können: Wir haben in unserer zerfallenden Leibeshütte ein ungewöhnliches Pfand bekommen, den Heiligen Geist. Ein Angeld auf unser himmlisches Erbe. Wir haben als Christen eine Hoffnung, die über unsere irdische Vergänglichkeit hinausgeht. Ist das nicht wunderbar? Wir haben als Christen eine Hoffnung, die über unsere irdische Vergänglichkeit hinausgeht. Noch leben wir in dieser irdischen und baufälligen Hütte. Noch leben wir in der Fremde und sind nicht daheim. Noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen, aber wir dürfen schon guten Mut sein, weil unser Leben einem Ziel entgegengeht. Und bis dahin dürfen wir mit den Worten von Psalm 90 beten: Lehre uns unsere Tage richtig zählen, dass wir ein weises Herz erlangen. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist. Lehre uns unser Leben, diese 70 oder 80 oder 90 Jahre, so zu führen, so zu leben, dass du deine Freude und dein Wohlgefallen dran hast. In der neuen Genfer Übersetzung lautet dieser Vers 9 so: Wir haben nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde. Davon war ein Paulus beseelt, könnt auch sagen durchdrungen. Er setzte seinen ganzen Ehrgeiz darein, sein Leben im Sinne von Jesus zu führen, zu denken, wie Jesus denkt, zu lieben, wie Jesus liebt und zu helfen, wie er Menschen geholfen hat. Und ich habe mich auch an der Stelle gefragt, können wir denn das wissen, wie Jesus denkt oder wie er an unserer Stelle lieben würde oder wie und wo er helfen würde? Ich denke, auch diese Frage können wir mit Ja beantworten. Gott hat uns ganz klare Maßstäbe in seinem Wort gegeben. Und wenn wir Jesus gehören, dann haben wir auch den Heiligen Geist, der uns lehrt, was den Vater ehrt. Und der uns auch ermahnt, wo wir in Gefahr sind, ihn zu verunehren. Und wenn wir immer noch unsicher sind, woran Jesus sich freut und was ihm gefällt, dann dürfen wir auch mit Worten von David beten: Herr, lehre du mich tun nach deinem Wohlgefallen. So zu leben, dass Jesus seine Freude dran hat, es wird uns nicht immer gelingen. Es darf uns auch wohl die Frage bewegen, werde ich mit meinem Leben vor Gott einmal bestehen können? Die Antwort sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn als Gläubige werden wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und dort wird Jesus bei uns vielleicht unbereinigte Schuld ansprechen müssen. Er wird auch beurteilen, wie wir die uns anvertrauten Gaben und die uns anvertraute Zeit genutzt haben. Was aus unserem Leben geworden ist und gewachsen ist an Frucht für die Ewigkeit. Vor dem Richterstuhl Christi steht jeder von uns einmal allein. Was wird Jesus wohl über Sie und mich sagen? Ich weiß nicht, ob sie sich das auch schon einmal gefragt hat. Was wird Jesus wohl zu meinem Leben sagen? Es geht bei diesem Gericht im Gegensatz zum Weltgericht, wo es um die Entscheidung geht, ewiges Leben oder ewige Verdammnis, nicht darum, dass uns als Gläubige die Gotteskindschaft wieder abgesprochen werden könnte, weil wir zu wenig sichtbar als seine Kinder gelebt haben. Es wird vielmehr darum gehen, dass Jesus einmal all das ansprechen wird, was der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit noch hindernd im Weg steht, weil wir es hier auf dieser Erde nicht bereits vor ihm in Ordnung gebracht haben. Und es wird an diesem Tag deutlich werden, in welchem Maß Jesus sein Leben in uns verwirklichen konnte. Pfarrer Krimmer hat einmal in einer Bibelstunde hier gesagt, was Jesus zum Leuchten bringen konnte, das wird dort aufstrahlen. Was Jesus zum Leuchten bringen konnte, das wird dort aufstrahlen. Zum Schluss will ich Ihnen noch eine Geschichte von mir erzählen. Am Anfang meiner Schwesternzeit war ich einige Wochen im Krankenhaus in Kirchheim zu einem Praktikum. Ich gewann die Krankenpflege sehr lieb, bis auf das frühe Aufstehen müssen. An einem Morgen wollte ich mir in der Schwesternküche einen Kaffee kochen und setzte heißes Wasser in einem Wasserkocher. Aber ich war wohl noch so müde, dass ich kurze Zeit später den Wasserkocher völlig vergessen habe. Mit der Folge, dass bald drauf Rauchschwaden durch den Flur zogen. Große Aufregung herrschte, wer war das? Am Nachmittag sollte ich der leidenden Hausschwester mein Versagen bekennen. Ich weiß noch nach fast 30 Jahren, dass ich dachte, viel aufregender kann es einmal vor dem Richterstuhl Christi auch nicht mehr sein, wenn du dort erscheinen musst. Inzwischen habe ich nicht nur an Lebensjahren zugenommen, sondern auch etwas am geistlichen Verständnis. Aber damals dachte ich wirklich allen Ernstes, jetzt ist aus, jetzt schicken sie dich nach Hause. Tief geknickt machte ich mich dann am Nachmittag auf den Weg. Die Schwester schmückte gerade das Schwesternwohnzimmer für Weihnachten und stand dazu auch noch auf einer Leiter, also hoch über mir. Und stockend erzählte ich ihr, was passiert war. Was meinen Sie, was sie zu mir gesagt hat? Bitte? Das darf nicht nochmal passieren. Ja. Ich weiß es buchstäblich gar nicht mehr, was die gesagt hat. Ich weiß es buchstäblich nicht mehr. Eins bin ich mir sicher, gelobt hat sie mich sicher nicht. Aber den Kopf hat sie mir auch nicht abgerissen. Aber ich habe bis heute den starken Eindruck ihrer Barmherzigkeit im Gedächtnis behalten, bei aller persönlichen Beschämung. Und so stelle ich mir die Begegnung mit Jesus auch vor. Dieses Gespräch vor ihm. Es wird manches genannt werden müssen, was mich tief beschämen wird. Aber diese Begegnung, die wird auch voller Erbarmen sein, da bin ich mir sicher. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Beschämung ja, aber keine Verdammnis. Und wenn er uns an diesem Tag für etwas loben kann oder vielleicht sogar belohnen kann, dann ist das nichts als Gnade, reine Gnade. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, habt du so von ganzem Herzen Dank für dieses Trostwort, dass wir bei all unserer Vergänglichkeit, bei allem, was uns jetzt in diesem Psalm 90 auch so schwer entgegenkam über die Kürze unseres Lebens und über die Nichtigkeit auch unseres Lebens, dass wir da wissen dürfen, dass wir so wertvoll sind in deinen Augen, dass du uns eine Wohnstätte im Himmel bereitet hast, dass du uns dort erwartest, in deiner Liebe und mit ganz großem Erbarmen. Hab Dank, dass diese Wohnung eine ewige Wohnung ist, die nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, die nicht provisorisch ist, die stabil ist, die nicht baufällig wird. Vielen Dank, dass dort für jeden Einzelnen von uns ein Platz ist, dass wir heute noch es festmachen können, wenn wir einmal bei dir sein wollen in der Ewigkeit, indem wir dir unser Ja geben. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir mit dieser frohen Botschaft jetzt nach Hause gehen dürfen. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen von uns mitgehst. Amen. Ja, es ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Das kommt auch in dem Lied zum Ausdruck unter der Nummer 254. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. 254. Doch ein wunderbares Lied. Ich hatte nichts als Zorn verdient und darf nun bei Gott in Gnaden sein. Mit diesem Trost wollen wir auch nach Hause gehen. Und jetzt muss ich gerade mein Blatt noch suchen. Ich habe sie nämlich darf sie noch zu einigem einladen in der nächsten Zeit. Zuallererst zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag, die Pfarrer Dr. Eckehard Graf halten wird, der uns wohl von ganz frischen Eindrücken auch aus Indien berichten wird. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am kommenden Sonntag. Am Donnerstag, 10.11., findet in der Sonnenbergschule ein Vortrag von Herrn Werner Bauer statt zum Thema, was Kinder und Jugendliche stark macht. Herr Werner Bauer ist Leiter des Dezernats Kirche und Bildung in der Evangelischen Kirche in Württemberg. Draußen am Eingang liegt dieses Flyer. Wer sich dafür interessiert, darf es gerne mitnehmen. Am 10.11., am Donnerstag in der kommenden Woche. Am Mittwoch in der kommenden Woche ist wieder Mittwochkreis in der Sonnenbergstraße. Und schon als Vorschau darf ich Sie einladen oder aufmerksam machen auf eine Lesung wieder in unserem Buch Café Credo. Lotte Bormuth wird aus ihrem vermutlich neuesten Buch erzählen, Kerzenduft und Tannengrün, neue Weihnachtserzählungen und andere mutmachende Geschichten. Auch dazu gibt es am Ausgang einen Flyer. Und dann habe ich leider noch die traurige Mitteilung zu machen, dass in 14 Tagen keine Bibelstunde stattfinden wird. Da haben wir nämlich unseren Mutterhaustag und ja, da müssen wir Sie leider vertrösten, dann erst wieder auf die Woche drauf. Nächste Woche Bibelstunde, in 14 Tagen keine. Sagen Sie es doch den anderen noch weiter, die heute nicht da sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen einfach eine ganz gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.